Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Heimkind. Ich bin Linda, mit mir im Studio wie immer meine liebe Kollegin Bettina, meine pädagogische bessere Hälfte sozusagen.
Hi Linda.
Hi Bettina. Wir haben heute auch noch einen Gast. Wir möchten über ein Thema sprechen bezüglich Berufseinstieg in der Kinder- und Jugendhilfe. Und zwar geht es um die Frage, ist das was für mich? Bettina, wie war denn das damals eigentlich bei dir? Wie hast du oder warum hast du dich entschieden, in dem Berufszweig einzusteigen?
Ich muss zugeben, ich hatte keine Ahnung von stationärer Jugendhilfe. Ich habe mein Studium in den Niederlanden abgeschlossen, habe in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, aber nicht in der Jugendhilfe. Habe nach meinem Studium gedacht, ich bewerbe mich mal und irgendwie bin ich kleben geblieben. Habe viele coole Leute kennengelernt, hatte ein tolles Team bei mir im Nacken, die mich irgendwie überzeugt haben, es 10 Jahre auszuhalten.
Jemals gezweifelt?
Nein, also das, also nicht klassischer Weg mit Praktika sonstigen, sondern einfach mal ins Blaue beworben und wie gesagt hängen geblieben und immer noch ganz glücklich. Sonst würde ich, glaube ich, nicht hier sitzen in der Einrichtung und generell in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Das stimmt. Ja, wir haben heute auf jeden Fall einen absoluten Profi aus unserer Einrichtung bei uns zu Gast. Sie guckt schon komisch, absoluter Profi. Doch, doch, das passt schon. Ihr kennt euch schon ein bisschen länger, oder?
Ja, wirklich. Eva war auch einer der ersten Leute, die ich damals kennengelernt habe in der Einrichtung. Du warst aber noch in Elternzeit, weiß ich.
Ja, das stimmt. Ich war mit unserem ersten Kind in Elternzeit und als ich wiederkam, warst du auf jeden Fall da.
Ja, weil ich kann mich erinnern, ich hatte, glaube ich, an einem Sonntag Dienst und habe dich im Boklo getroffen und da hast du bei uns mal kurz angeklopft, um zu fragen, hey, wie sieht's aus bei euch? Und ich war für einen Moment leicht überfordert.
Das kann gut
sein. Das war unser erstes Kennenlernen und danach habe ich dich dann kennengelernt, als du wieder in die Arbeit eingestiegen bist, warst viel bei uns im Haus auch unterwegs, in der Wohngruppe, in deiner Funktion und ja, in den letzten Jahren tatsächlich gar nicht mehr wirklich Wohngruppe, sondern wir beide haben viel miteinander zu tun wegen PraktikantInnen und studentischen Mitarbeitenden in unserer Arbeit, wo wir uns gemeinsam Konzepte überlegen, gucken, wie wir die angehenden Fachkräfte auch begleiten können. Und ja, so haben wir jetzt wirklich echt viel miteinander zu tun mittlerweile. Bevor wir aber starten, vielleicht willst du dich einfach mal vorstellen, damit die Leute wissen, wer du eigentlich bist und wie du den Weg in die Jugendhilfe gefunden hast.
Das mache ich gerne. Also ich bin Eva. Ich bin jetzt tatsächlich nächstes Jahr 20 Jahre in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe tätig und damit auch in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ich habe in Münster Erziehungswissenschaften studiert und habe nebenbei da viel auf Honorarbasis gearbeitet, aber ähnlich wie du, Bettina, nicht in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, zwar auch mit Kindern und Jugendlichen oder mehr mit Jugendlichen und zwar in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in der Flüchtlingsarbeit aufsuchende Arbeit gemacht. Genau, und bin aber jetzt seit 2014 dann bei Backhaus gestartet. Das ist nicht wahr, seit 2004. Sonst wären es ja keine 20 Jahre, sondern 10.
Ich war 2014.
Richtig, du hast bis 2014 gestartet. Genau. Ich bin bei Backhaus erstmal wirklich angefangen in der Basis, weil ich für mich noch gar nicht klar hatte, stationäre Kinder- und Jugendhilfe, ist das überhaupt mein Arbeitsfeld, weil schon die Strukturen total anders sind als in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hab da auch im Schichtdienst an der Basis mitgearbeitet und war dann ziemlich schnell in der Gründung einer neuen Jugendwohngruppe mit drin und durfte das Ganze mitbegleiten zusammen mit Frau Krieger, also mit Yvonne, die wir ja bestimmt auch noch hören werden in einem Podcast, waren dann auf Frankreichfahrten und so weiter und so fort und diese Wohngruppe durfte ich dann als Hausleitung übernehmen, wo dann ja der perfekte Switch eigentlich zwischen administrativen Aufgaben und den Bezug zu den jungen Menschen ist. Und diese Wohngruppe habe ich dann aber irgendwann abgegeben, weil ich nochmal einen kurzen Mitarbeiterwechsel oder beziehungsweise Einrichtungswechsel vorgenommen habe, um dann wieder doch zu Backhaus zurückzukehren. Genau, also es ist schon ein langer Weg. Und habe dann irgendwann Bettina kennengelernt. Genau, also ich habe da in der Einrichtung unterschiedliche Aufgaben übernommen, jetzt seit 2004 und bin seit circa 10 Jahren in der Bereichsleitung tätig und da eben auch intensiv mit unterschiedlichen Aufgaben oder unter anderem auch Ausbildung, Praktika, was können wir verändern, was können wir jungen Menschen, die Bock haben auf unsere Arbeit, einfach auch anbieten und ihnen mit auf den Weg geben.
Genau, dadurch bist du auf jeden Fall eines der Gesichter, das man als erstes sieht, wenn man sich mit Backhaus und dem Einstieg zum Beispiel über ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle, studentische Mitarbeit interessiert, richtig?
Das ist so. Also wenn man bei uns in den gruppenpädagogischen Einrichtungen ein Praktikum oder ein duales Studium, Bundesfreiwilligendienst oder ähnliches machen möchte, ist es so, dass man immer erst einmal in Papier- oder E-Mail-Form bei mir auf dem Schreibtisch landet, mich dann kennenlernt und wir dann gemeinsam überlegen, welche Wohngruppe kann vielleicht ein toller Ort sein, um dort das Praktikum, duales Studium oder Bundesfreiwilligendienst zu machen.
Jetzt mal angenommen, die Bewerbung landet auf deinem Schreibtisch. Was passiert dann? Also ich kann mich an Vorstellungsgespräche damals aus meiner Zeit erinnern und meine Güte, war ich nervös. Ich hatte Panik ohne Ende teilweise vorher und also wirklich Gedankenkarussell ohne Ende, was mich erwartet. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen berichten, wie so ein Vorstellungsgespräch bei dir abläuft.
Vorstellungsgespräch bei mir läuft so ab, dass ich erstmal in der Regel per E-Mail einlade dazu. Und sie sind schon unterschiedlich, die Vorstellungsgespräche. Also wir haben kein Schema F, so und so läuft es ab. Es kann sein, dass man ein Einzelgespräch mit mir hat, weil es so ist, dass vielleicht das gerade gut passt an der Stelle. Ich bemühe mich aber schon immer auch Gruppengespräche zu organisieren, weil es einfach nochmal eine andere Atmosphäre ist und dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Wohngruppen haben, klärt sich vieles dann einfach auch schon direkt dort im Gespräch. Sorgen oder Nöte oder Angst, was falsch machen zu können, braucht keiner haben tatsächlich, weil es ist ein lockeres Gespräch. Wir unterhalten uns darüber, was stationäre Kinder- und Jugendhilfe einfach auch bedeutet, wie das Arbeitsfeld aussieht. Ich frage ein bisschen ab, wer schon was für Ideen zu diesem Arbeitsfeld hat. Aber ich sage auch immer direkt dazu, das geht nicht darum, um Wissen abzufragen, sondern damit ich für mich so eine Idee habe, wo ich einsteigen kann und darf, weil ich auch sehr viel Informationen in den Vorstellungsgesprächen dazu gebe, wie der Alltag bei uns abläuft und was einen oder jeden Einzelnen so erwartet bei uns in der Einrichtung.
Ich finde das gerade nochmal interessant, das heißt Vorstellungsgespräch, aber es ist ja überhaupt nicht das klassische Vorstellungsgespräch. Also man hat ja die Idee Vorstellungsgespräch, ich gehe hin und ich muss überzeugen, dass man mich nimmt. Zumindest bin ich noch so groß geworden mit meinen zarten 33 Jahren damals im Studium, wenn man sich für eine Praktikumsstelle beworben hat. Also da wurden teilweise Ellenbogen ausgefahren, damit man die besten Plätze bekommen hat. Und jetzt hört es sich ja anders an, dass es wirklich eher ein Miteinander ist. Wir setzen uns gemeinsam mit einer Gruppe hin. Genau. Was ja nochmal angenehmer macht, dass man nicht eins zu eins mit einer fremden Person, sondern man sitzt mit anderen zusammen. Gemütliche Atmosphäre und man tauscht sich aus, okay, das ist die Einrichtung, das können wir anbieten und wir gucken gemeinsam, was deine Interessen so sind.
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist keine Wissensabfrage oder ein Vorstellungsgespräch in dem Sinne, dass ich oder wir wissen möchten, wer kann schon was. Ich denke immer gerade Praktika und auch Ausbildung sind ja auch dazu da, Dinge zu lernen und nicht schon vollständig fertig zu sein und mit Wissen zu überzeugen, sondern ich glaube, es geht ganz viel um Interessen und Abfragen von Interessen und eine Vorstellung davon, wie es miteinander aussehen kann. Also es ist schon eine Vorstellung. Auch ist es mir immer wichtig zu wissen, was für Hobbys und eigene Interessen jeder Einzelne mitbringt, weil das natürlich Punkte sind, die bei uns in der Arbeit sehr wertvoll sind und die man auch direkt mit in die Arbeit einbringen kann. Also sehr viel von dem, was jeder Einzelne ja im privaten Leben macht, kann er ja bei uns in der Arbeit auch wieder für sich einsetzen. Ja. Und für die Kids.
Das stimmt. Ich würde jetzt gerne mal einen Schritt weitergehen, wenn wir das Vorstellungsgespräch einmal abhaken. Wie ist dann so der weitere Verlauf? Was machst du dann?
Dann, wenn wir miteinander überlegt haben, was für eine Wohngruppe und wo die Interessenschwerpunkte liegen, ist es so, dass ich in der Regel in den Kontakt trete mit den Wohngruppen, mit den Hausleitungen der Wohngruppen. Dort gibt es immer Menschen, die auch besonders darauf ausgerichtet sind, mit den Praktikanten oder dualen Studenten zu arbeiten. Und dann passiert erstmal das, dass diejenigen sich mit unseren Bewerber, BewerberInnen in Kontakt setzen, damit ein Hospitationstag oder ein Hospitationsnachmittag stattfinden kann. Also es ist nicht so, dass man nur bei mir sitzt und dann direkt in die Wohngruppe geschubst wird, sondern jeder Einzelne hat immer auch die Möglichkeit, bevor er in irgendeine Form eines Praktikums, dualen Studiums oder ähnliches startet, sich die Wohngruppe, wo er landen möchte, auch anzuschauen, sich gegenseitig kennenzulernen und so ein bisschen mitzukriegen, wie ticken die Leute überhaupt da, die dort arbeiten und was für junge Menschen leben dort einfach auch.
Ja, genau, und da kommen wir halt ins Spiel, Linda, ne? Also wir als Wohngruppe, ich weiß, dass genau. Du dann die Bewerbung uns dann quasi einmal überreichst und dann unser Part ist dann die angehenden Fachkräfte dann zu kontaktieren, einzuladen, einen Hospitationstag zu vereinbaren in der Wohngruppe.
Genau.
Direkt das Haus kennenzulernen, ein Teil des Teams, die jungen Menschen schon mal zu sehen, wie läuft so ein Tag ab, die Tiere kennenzulernen, muss
ja,
ich gerade auch sagen.
Ja, die Tiere sind auch sehr wichtig, das stimmt.
Es gibt ja auch Wohngruppen mit Haustieren, es gibt Wohngruppe ohne Haustiere. Genau, um einfach dieses Gesamtbild einmal zu sehen und
ja, auch ein Gefühl zu kriegen. Ja. Also ich glaube, es geht dabei auch ganz viel darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sieht's hier überhaupt aus und wie fühle ich mich und was macht mein Bauch dann auch in dem Moment, wenn ich so eine Wohngruppe betrete. Und ich glaube, dass vieles der Ängste, die vielleicht vorher da sein können und die bei einigen Praktikanten ja auch mehr als bei anderen sind oder Praktikantinnen, ich glaube, wenn man in so eine Wohngruppe geht, ist man immer ein bisschen aufgeregt oder sind viele aufgeregt. Und dann zu erleben, dass vieles eigentlich Alltag ist und relativ normal einfach auch und nicht irgendwie ein 10-Bettenhaus mit großen Schlafsälen, sondern wirklich häufig einfach etwas größere Einfamilienhäuser sind und Leute, die ganz normal auch unterwegs sind, ticken und nicht, keine Ahnung, mit dem Regelkatalog unterm Arm durch die Gegend rennen oder nur wild sind, das macht schon viel aus, finde ich, an der Stelle zu merken, hey, es ist ein ganz normaler Alltag hier.
Wahrscheinlich ist dieser Hospitationstag auch echt so der entscheidende Tag dann irgendwie für alle, ne? Dass man merkt, ob es irgendwie funkt, also ob man zusammenpasst, ob man gut miteinander quatschen kann, dann für den Bewerber, die Bewerberin, ob er sich in der Wohngruppe wohlfühlt. Ich glaube, vorher ist viel Informationsaustausch, deswegen macht es ja auch Sinn, sowas vielleicht in der Gruppe dann zu machen. Wir sind ja so eine große Einrichtung mit so vielen Wohnformen und auch Ansätzen, Therapieansätzen, da muss ich ja erstmal verstehen, was kann ich hier eigentlich alles machen? Klar, die meisten haben sich vorher schon so ein bisschen schlau gelesen, aber das dann auch nochmal zu hören und auch mal zu sehen, das ist ja, also eigentlich sollte es immer so sein, glaube ich, dass man irgendwo hospitieren darf, aber gerade in dem Bereich, wo es dann sehr menschelt, macht das natürlich total Sinn zu sagen, komm mal einen Tag zu uns und dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwie mögen oder ob vielleicht eine andere Wohngruppe besser ist oder ob es das überhaupt sowieso gar nicht ist. Also das macht auf jeden Fall total viel Sinn. Da hätte ich mich auch wiedergefunden in jungen Jahren bei dem Konzept.
Ja, und zum einen geht es ja darum, was man selbst einbringen kann und zum anderen auch, was können PraktikantInnen von uns als Team erwarten. Also,
das stimmt.
Ich switche jetzt mal wieder Richtung Studium von mir. Es gab Phasen in meinem Studium, da waren Mitarbeitende krank und dann hieß es, schön, dass du da bist, Bettina. Heute ist dein 12-Stunden-Dienst. Wenn was ist, hier ist eine Telefonnummer, da kannst du im Notfall anrufen und tschüss. Also dann stand ich wirklich alleine mit den, das waren dann junge Erwachsene, mit denen ich da gearbeitet habe. Und als Studentin traut man sich nicht zu sagen, hey, das ist gerade eine Grenze, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, sondern man hat's gemacht. Und das finde ich gerade auch nochmal wichtig zu betonen, wie wir da einfach arbeiten mit PraktikantInnen in den Wohngruppen.
Und da gebe ich dir recht, wenn du das so erzählst, sage ich ouch und im gleichen Moment habe ich gedacht, wow, stimmt, das ist mir auch begegnet und mit dem Stichwort junge Erwachsene, kenne ich das auch mit jungen Erwachsenen, psychisch erkrankten Menschen, dass mir das ähnlich begegnet ist, dass ich Dienste hatte, wo ich dann einfach mit diesen erwachsenen, hilfebedürftigen Menschen alleine war und mit ihnen Dinge gemacht habe. Das ist bei uns definitiv nicht so. Also das kann ich euch versprechen, es wird niemand alleine einen Dienst bei uns in der Einrichtung in irgendeiner Wohngruppe absolvieren müssen. Egal wie viele Menschen krank sind, im Urlaub sind oder sonstiges, es ist immer so, dass eine Fachkraft mit an der Seite der Praktikantin, dualen Studierenden bei uns ist, um einfach auch unterstützend sein zu dürfen. Heißt allerdings im Umkehrschluss nicht, dass Praktikantinnen oder Praktikanten sowie Dualstudierende oder irgendwelche Menschen, die bei uns praktische Erfahrungen sammeln möchten, nicht Dinge alleine umsetzen dürfen und auch mit einem Teil junger Menschen alleine Dinge wie Hobbygänge oder sonstiges begleiten, Arzttermine begleiten, dass das nicht möglich ist. Also man ist nicht immer, dass man mit jemandem neben sich stehen hat und nichts alleine darf, das passiert auch nicht, sondern es wird schon immer gemeinsam geschaut, was traust du dir zu, was trauen wir dir zu, wie ticken die jungen Menschen, geht das nicht, aber ein Dienst alleine oder extreme Konfliktsituationen alleine durchstehen zu müssen, das wird es bei uns nicht geben, ganz im Gegenteil, wir sind sehr daran interessiert, dass sich alle, die bei uns praktische Erfahrungen sammeln möchten, wohlfühlen, auch ein Gefühl von Sicherheit haben, einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin haben, sodass es auch immer eine Praktikanten, Praktikantinnenbegleitung geben wird, die natürlich auch für Reflexionsgespräche zur Verfügung steht. Darüber hinaus steht natürlich das ganze Team auch immer zur Verfügung, weil ja jeder Praktikant und jede Praktikantin auch alle Teammitglieder in der Regel kennenlernt, weil man ja schon auch ein Stück weit voll mit dem Schichtdienst ist, auch wenn man nicht alleine ist.
Ja. Wie werden denn die jungen PraktikantInnen und Bewerber oder sind ja dann schon Azubis oder wie auch immer so von den jungen Menschen angenommen eigentlich? Also klappt das immer gut direkt, dass die dann auch akzeptiert werden als neues Mitglied so im Team oder?
Das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. In der Regel werden sie aber gut akzeptiert, weil, und das darf man einfach auch nicht unterschätzen, die Praktikanten, Praktikantinnen, wie auch die Dualstudierenden, häufig die Personen sind, die ein bisschen mehr Zeit haben als die Fachkräfte im Schichtdienst. Mhm. Denn wenn wir uns ein bisschen vorstellen, dass wir 8 junge Menschen in einer Wohngruppe haben, unterschiedlichen Alters, auch wenn es so ein bisschen altersspezifisch natürlich ist, ist es so, dass alle 8 jungen Menschen genauso viele Termine haben wie in einer Familie mit 2 Kindern. Das heißt, manchmal ist es ein logistisches, termingesteuertes Kleinunternehmen, nenne ich das immer so, in dem dann vielleicht der ein oder andere auch nochmal den Rahmen sprengen möchte und einen Terminplan völlig durcheinander wirft. Und die Dualstudierenden und Praktikanten, Praktikantinnen sind dann diejenigen, die einfach häufig zur Verfügung stehen und einfach auch nochmal mit den jungen Menschen Dinge gemeinsam machen können, wie helfen bei den Hausaufgaben, Dinge basteln, kochen, backen oder Inlineskater fahren. Bedeutet nicht, dass man das später, wenn man in dem Beruf als Fachkraft tätig ist, das nicht mehr tut. Aber dadurch, dass natürlich die Fachkräfte einfach auch in der Verantwortlichkeit nochmal anders behaftet sind, haben die Praktikanten oft ein bisschen mehr Luft für diese tollen Dinge. Und das wissen unsere jungen Menschen durchaus zu nutzen. Trotzdem werden sie auch sehr von den jungen Menschen getestet. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Jeder kennt das Beispiel, wenn man auf der Kirmes ist mit Mama und Papa oder mit Oma und Onkel und Tante und der eine sagt, du kriegst das Eis nicht mehr. Dann geht man zum nächsten und der kauft's dann und das können unsere jungen Menschen natürlich mit Praktikanten, Praktikantinnen und vielleicht nicht mit dem Eis, sondern mit dem, wie lange darf ich rausgehen, auch ganz gut. Aber da sind wir in der Begleitung dabei und bereiten natürlich unsere Praktikanten, Praktikantinnen da auch drauf vor, dass ihnen genau sowas begegnet. Das ist durchaus in der Regel immer schon ein Teil auch im Vorstellungsgespräch, dass ich solche Dinge schon mal vorstelle.
Genau. Ja, und im Alltag, PraktikantInnen sitzen ja auch mit in Teamsitzungen.
Genau.
Nicht in jeder Teamsitzung, aber schon bei einigen Teamsitzungen, um da auch nochmal einfach mitzubekommen, wie wir gewisse Themen besprechen oder auch Entscheidungen fällen.
Und was einfach auch Knackpunkte sind, ne?
Genau, und wieso wir dann zu gewissen Entscheidungen kommen und wie wir diese Entscheidung wieder nach außen tragen in die Wohngruppe und gegenüber den jungen Menschen. Und zusätzlich ist es so, dass wir auch natürlich gegenüber den jungen Menschen da nochmal symbolisch als Team stehen. Und auch wenn es eine Praktikantin, ein Praktikant ist, eine Person, die für einen gewissen Zeitraum hier ist, um etwas zu lernen, gehört diese Person in der Zeit zum Team dazu.
Auf jeden Fall. Knackpunkt verstehen. Ich glaube, das war gerade nochmal ein gutes Stichwort. Also es ist ja auch so, dass wir viele Strukturen in den Wohngruppen haben, die es vielleicht in Familien oder familienähnlichen Strukturen nicht so intensiv braucht, weil nicht so viele junge Menschen auf einem Haufen leben. Und da finde ich es immer total wichtig, dass die Praktikanten, Praktikantinnen und Dualstudierenden einfach auch mitgenommen werden und verstehen, warum Strukturen vielleicht bei uns an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders sind, als man sie aus dem Alltag sonst kennt. Und da ist es auch immer wichtig, ganz, ganz viel zu fragen. Und das ist auch ein Thema, was ich immer in den Vorstellungsgesprächen habe. Fragen, Fragen, Fragen. Selbst wenn die Kolleginnen in der Situation vielleicht mal nicht die Zeit haben, darauf zu antworten, einfach am nächsten Tag nochmal fragen, warum war das so? Wieso hast du das so gemacht? Damit man nicht mit einem komischen Bauchgefühl nach Hause geht, ne?
Absolut, und davon lernt man. Wenn ich nämlich wieder gucke, als ich damals
ich
alleine
weiß, was du sagen willst.
Diese Wohngruppe leiten musste. So in meinem
abends um 19 Uhr, so
genau.
Dienstags, ne?
Also es gab eine Situation, wo ich sehr froh war, dass Eva da war. Also damals im Studium, wie gesagt, war ich alleine und ich habe es irgendwie nach bestem Gewissen gemacht. Aber ich habe mich gefragt, habe ich es richtig gemacht? Ich weiß, Selbstzweifel waren da ein Thema. Ich hatte die Erfahrung nicht so. Und wenn du dann einfach eine Begleitung hast, wo du nochmal fragen kannst, ich meine, als Praktikantin bist du ja da, um es zu lernen. Und
natürlich.
Die Situation, wo du drauf angespielt hast, war damals so, Linda, das war, ich glaube, das zweite Mal, dass wir uns dann gesehen haben.
Dann wohl.
Ich war in der Wohngruppe, es war einer meiner ersten Nachtdienste, ich wurde halt eingearbeitet und das war einer meiner ersten Nachtdienste alleine. Und ein junger Mensch und ich hatten einen ziemlich heftigen Konflikt und was mir so vorher noch nicht begegnet war und Eva war noch in ihrem Büro, war noch
schön im Wintergarten damals,
musste noch arbeiten und ich habe irgendwann einfach angeklopft und gesagt, Eva, ich bin gerade überfragt, ich als Berufsanfängerin damals, dieser heftige Konflikt. Wir hatten in Teamsitzungen vorher ganz viele Möglichkeiten durchgesprochen. Ich hatte viel Input vom Team bekommen, da die diesen jungen Menschen ja einfach schon viel länger kannten als ich.
Klar.
Für mich, ich musste ja auch alle 10 erstmal neu kennenlernen und da konnte ich bei Eva anklopfen. Und Eva hat mich da nochmal unterstützt. So, das war das zweite Treffen von uns
beiden.
Das
stimmt. Und wir hatten es dann relativ häufig. Ich habe dienstags immer länger gearbeitet im Büro, weil es war mein langer Tag. Und immer wenn Bettina dann Nachtdienst, Dienstag hatte, haben wir uns dann nochmal getroffen. Aber es waren nachher nicht mehr nur Fragen, sondern es war schon so ein bisschen auch nach dem ersten und zweiten Mal so ein Running Gag, ne?
Ja.
Sehr schön. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Also es ist jetzt schon zweimal angesprochen worden, von wegen, was die BewerberInnen auch so für Hobbys haben oder das Thema, die haben ja auch ein bisschen mehr Zeit, mit den Kids dann auch so Freizeitgestaltung zu machen. Mitgestalten ist ja auch echt ein großes Thema bei uns, wo wir uns auch als tollen Arbeitgeber sehen an der Stelle, dass man bei uns echt viele Möglichkeiten hat, sich mit seinen Interessen einzubringen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was kann ich so machen? Jetzt gar nicht mal nur für PraktikantInnen oder Azubis gesprochen, vielleicht auch für ganz normale Mitarbeitende einmal an der Stelle. Wir machen da ja recht viel und viele engagieren sich. Vielleicht kannst du davon noch mal ein bisschen was erzählen.
Das kann ich. Also es ist so, dass wir uns erstens mal immer wünschen, dass all unsere Mitarbeitenden, Mitwirkenden, die für die jungen Menschen einfach da sind, ihre Ideen und ihre Fragezeichen einfach auch mitteilen, weil ich glaube, nur davon können wir leben. So, ne? Ich finde es total cool, dass wir Hobbyangebote haben, die auch intern sind. Das heißt, wenn es Kollegen oder Kolleginnen gibt, die bestimmte Hobbys auch an unsere jungen Menschen weitergeben wollen, dann haben wir unterschiedliche Hobbyangebote, die nicht nur auf die Wohngruppe, in der man arbeitet, spezialisiert sind, sondern wo wir auch gruppenübergreifend anbieten. Das ist Reiten, das ist Tanzen, das ist, war eine Hausband, hatten wir schon mal. Die Hauswirtschaftskräfte, die in regelmäßigen Abständen auch immer zu bestimmten Themen nochmal Kochkurse oder sowas angeboten haben. Also Cool. Egal, ob ich jetzt im pädagogischen Bereich unterwegs bin oder auch als Hausmeisterei oder Hauswirtschaftskraft. Hausmeister haben zum Beispiel Fahrradflicken und solche Dinge gemacht, die einfach ja auch für unsere jungen Menschen total viel wert sind, auf Dauer das zu können. Zumal die Schlange immer sehr lang ist bei den Fahrrädern, wenn es da Platte gibt oder so. Genau, und es ist einfach total toll, wenn wir Kollegen und Kolleginnen haben, die ihre Ideen mit einbringen, weil ich glaube, das bringt uns immer nur weiter. Und viele Dinge werden dann einfach auch nochmal anders hinterfragt. Und das ist so das, wo ich immer für mich denke, Schichtdienst, okay, kann Vor- und Nachteile mit sich bringen. Als ganz junger Jugendlicher, junger Erwachsener im Job hat man ja auch noch viele Partys so und denkt, oh Mist, jetzt habe ich das Wochenende Nachtdienst und ich habe mich selber, ja, ich war ja auch mal jung vor 20 Jahren erwischt, dass ich gedacht habe, toll, geiles Wetter, jetzt sind alle irgendwie unterwegs oder haben das Wochenende frei und habe mich dann aber erwischt, dass ich gedacht habe, ja, es ist auch gerade mal 14.30 Uhr, ich liege hier mit 8 Jugendlichen am Baggersee, während meine Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich vielleicht am Wochenende sonst auf Party wäre, die sitzen alle noch im Büro und können eben nicht das coole Wetter genießen oder mit den jungen Menschen einfach mal eine Inliner-Tour machen oder in einen Freizeitpark fahren. Also wir machen ja auch in den Wohngruppen jedes Jahr Ferien in Freizeiten. Das heißt, wir fahren mit unseren jungen Menschen in den Urlaub. Und ich durfte das in der Zeit, wo ich Hausleitung war, immer schon auch als ein Stück meinen eigenen Urlaub erleben, so, ne? Den ich dann auch noch in meiner Arbeitszeit umsetzen durfte, wo wir die jungen Menschen wie auch unser ganzes Team immer dann auch mitnehmen mit Ideen, wo es hingehen soll, wie viel es kosten darf, was der Schwerpunkt ist, wer welche Aufgaben übernimmt, wer ist für die Zelte zuständig oder sind wir dieses Jahr in Ferienhäusern unterwegs. Und es gibt auch ganz viele Arbeitsgemeinschaften übrigens, wo auch jeder Einzelne sagen kann, das wäre ein Thema, dem müssten wir uns einfach nochmal widmen und dann gucken wir, ob wir daraus was bauen können.
Und wir können es ja auch nochmal runterbrechen, wenn wir jetzt allgemeinen Alltag sehen. Ich musste gerade etwas schmunzeln, das wird, glaube ich, ein Running Gag im Podcast, Linda. Grüße an Frank.
Oh, Frank, den kenne ich auch schon ziemlich lange.
Angel AG, er war bei Leila, wurde er nämlich auch genannt.
Für seine Kunsttherapie.
Deswegen wird er der Running Gag hier im Podcast. Nein, also so ist zum Beispiel jemand, der handwerklich begabt ist, der hat mal mit jungen Menschen bei uns zusammen Fahrradschuppen gebaut.
Frank hat auch schon kaputte Türen mit den jungen Menschen reparieren müssen.
Das war auch richtig gut. Aber wir haben zum einen die AGs oder auch die Freizeiten, aber selbst im Alltag, wenn ich mal daran denke, als die erste Corona-Welle war, wo wir auch als Team, das ist nochmal so ein ganz gutes Beispiel dafür, die eine Person im Team bei uns kocht für ihr Leben gerne. Die hat Wahnsinns-Kochangebote gemacht, gebacken für die jungen Menschen. Die nächste Kollegin, die hat wirklich ein Händchen für Dekoration, für Basteln, ganz viel selbst machen, Upcycling. Da waren junge Menschen angesprochen. Ich habe in der Zeit beispielsweise ganz viel Sport gemacht. Ich war noch nie so fit wie in der Zeit. Und hatte drei Jugendliche, also wir drei Jugendliche und ich, wir haben uns dann immer, wenn ich Dienst hatte, dann zusammen zum Sport verabredet. So. Mhm. Also auch das, so kann man ja auch eigene Interessen wirklich im Alltag
und in
einbauen.
Das stimmt. Und auch in der Corona-Zeit, wenn ich überlege, da war ja alles irgendwie plötzlich ganz anders und wir mussten viele neue Dinge entwickeln, damit es auch gut funktioniert. Und wenn du so an Mitwirkungen denkst, dann ist es wirklich ja auch so, dass wir da gemeinsam auch mit allem Mann immer geguckt haben, was ist auch für jede Gruppe gerade dran und nicht nur ein großes Gesamtkonzept gemacht haben, sondern mit allen Gruppen einzeln auch ins Gespräch gegangen sind mit den Kollegen und Kolleginnen, welche unterschiedlichen Alternativen wir haben, wenn the worst case alle sind krank ausbrechen sollte. Mhm. Das war schon auch, wenn wir alle nicht physisch beieinander lagen, war es schon so, dass wir alle im guten Kontakt und auch alle in der Mitwirkung an der Stelle waren und nicht von einer Stelle kam, so und so wird's jetzt gemacht, sondern schon für jede Gruppe auch ein passendes Modell gefunden haben, wo ja die Kollegen und Kolleginnen auch alle die Möglichkeit hatten, Ideen mit einzubringen und auch selbst mitzuentscheiden, wie es gut sein kann. Und das war durchaus auch recht unterschiedlich in den Gruppen.
Ja, ja. Und bei Hospitation zum Beispiel frage ich das immer PraktikantInnen, was sind so eure Hobbys, was macht ihr gerne, wie verbringt ihr eure Freizeit? Ich freue mich immer riesig, wenn jemand musikalisch ist.
Oh ja.
Weil wir auch junge Menschen in der Wohngruppe bei uns explizit haben, die sehr musikalisch sind und wir als Team sind leider grottig aufgestellt, was das angeht. Also da guckt man schon immer gut, wie kann man sich auch nochmal ergänzen und welchen jungen Menschen kann man dann mit den eigenen Interessen und auch Fähigkeiten abholen in dem Moment.
Also Kernfrage in Vorstellungsgesprächen oder Kennenlerngesprächen ist auch immer, wie glaubst du, kannst du dich mit deinen Hobbys und dem, was du gerne tust, bei uns in der Einrichtung einbringen? Ja. Da schließt sich der Kreis dann wieder, ne?
Ja, gute Frage. Und ich glaube aber auch gerade die jüngeren KollegInnen sind dann halt auch super nah dran an den jungen Menschen, die bei uns untergebracht sind, sodass man da vielleicht auch viel eher nochmal erfahren kann, was ist denn gerade so los irgendwie bei euch in der Szene?
Gerade im Bereich TikTok, Social Media ist das schon manchmal Gold wert.
Stimmt. Aber ich kann es auch definitiv generell für die Einrichtung sagen, also abseits von generellen Hobbys, dieser Podcast hier wäre sicherlich auch nicht zustande gekommen, wenn es nicht gewünscht wäre, dass man Ideen einbringt, sich mit neuen Ideen irgendwie auch innerhalb des Unternehmens verwirklichen kann und ja, so haben am Ende dann irgendwie alle was davon, im Idealfall. Also da auf jeden Fall nochmal an alle, die das hören, die sich vielleicht bewerben möchten, seid mutig und traut euch.
Unbedingt.
wir suchen vor allem ja Menschen, keine besonderen Fähigkeiten oder so, sondern Menschen mit Interessen, die irgendwie Bock haben mitzumachen und ja, das vielleicht mal so eingestreut an der Stelle. Aber das soll es doch nicht gewesen sein.
Nee, wir haben noch ein großes letztes Thema, was ich mit dir einfach nochmal bequatschen würde. Wenn du so mal die letzten Jahre Revue passieren lässt mit Bewerbungen der PraktikantInnen, ich weiß, wir haben ja einen Arbeitskreis gemeinsam, wo wir uns auch oft darüber unterhalten. Vielleicht können wir uns einfach nochmal austauschen, was wir so beobachten, welche Entwicklungen wir bei angehenden Fachkräften so in den letzten Jahren beobachten konnten. Wenn ich jetzt so nochmal, ich weiß, dass die Lehrpläne super eng getaktet sind.
Das ist so, ja.
Jugendhilfe fällt oft hinten rüber einfach, wenn dieses große, unheimliche Heimpraktikum ansteht.
Haben ganz viele dolle Angst.
Ja.
Ist so, ja.
Wie schätzt du das ein so in den letzten Jahren? Wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, dass die stationäre Kinder- und Jugendhilfe mehr in den Fokus schon geraten ist, auch bei den Schulen, dass es in den Lehrplänen aber trotzdem nicht mehr Berücksichtigung findet, weil die Zeit, genauso wie du es gerade gesagt hast, echt eng getaktet ist. Ich kann mich erinnern, Bettina, dass wir zusammen, als wir auch den Arbeitskreis Praktikanten nochmal neu aufgestellt haben, überlegt haben, wie können wir da überhaupt auch eine Veränderung reinbringen und alle Fachschulen und die irgendwie in diesen Rahmen fielen, eingeladen haben zu einem Fachtag, um gemeinsam zu überlegen, wie man das verändern kann und wie wir die Jugendhilfe für die Ausbildung einfach auch nochmal attraktiver oder interessanter überhaupt mehr in den Fokus rücken können. Und da war schon das große Thema, es ist eigentlich viel zu wenig Platz dafür. Es bekommt nicht genügend Zeit eingeräumt und Kindergarten und Kita steht einfach viel mehr im Vordergrund. Hintergrund. Ich glaube, dass das auch immer noch so ist. Ich glaube aber, steter Tropfen hüllt den Stein und das Bewusstsein dafür ist zumindest gestiegen in den Schulen, dass es auch in diesem Lernfeld einfach nochmal intensiver und mehr braucht. Heißt aber nicht, dass es da schon mehr jetzt dafür gibt. Was sich schon aber entwickelt hat in den letzten Jahren, ist das duale Studium. Also nicht nur das berufsbegleitende Studium in dem Bereich soziale Arbeit, Sozialpädagogik, sondern wirklich auch das duale Studium. Das heißt, dass ich auch dual soziale Arbeit studieren kann und auch während des Studiums schon gezielt praktische Erfahrungen sammeln kann und muss, weil ich sonst das duale Studium gar nicht umsetzen kann. Und auch da dann schon Kosten übernommen werden, nämlich die Studiengebühren, die dann von der Einrichtung getragen werden, wie auch eine zusätzliche Vergütung, die ich kriege. Ich kriege kein riesiges Gehalt, aber es ist nicht mehr so, wie es bei uns damals war. Ich bewerbe mich an der Uni oder Fachhochschule, muss dafür auch noch eine Menge Kohle quasi ausgeben, dass ich das machen darf, und kriege dafür aber letztendlich nichts zurück, sondern muss eigentlich in Vorleistung gehen, um dann irgendwann später arbeiten zu dürfen in dem Bereich. Das hat sich verändert und das, finde ich, ist schon mal ein Schritt. Mittlerweile gibt es ja auch praxisintegrierte Erzieher/ErzieherInnen-Ausbildungen. Auch da geht es dann ja darum, auch schon ein Stück weit Geld zu verdienen und mehr in die Praxis zu kommen. Das finde ich gut, aber es reicht in meinen Augen einfach noch nicht aus. Gerade die stationäre Kinder- und Jugendhilfe wird dabei oft vergessen, mit in den Fokus zu rücken. Nicht in dem Studium, aber auch in der Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin. Da wird es nochmal sehr deutlich. Wir haben viele Gespräche geführt, ja auch mit Fachschulen, und die sehen das Problem, haben aber kaum Möglichkeiten, da gerade was zu verändern.
Ist auch wieder ein politisches Thema.
Unbedingt.
Ich meine, das spiegelt sich ja jetzt auch wieder, wenn man dann an die Diskussionen denkt, dass in der stationären Kinder- und Jugendhilfe Kürzungen vorgenommen werden sollen, zeigt ja nochmal insgesamt, wie über diesen Arbeitsbereich gedacht wird und welche Notwendigkeit gesehen wird.
Kann ich ganz klar sagen, da triggerst du was bei mir an, da krieg ich Puls.
Ich sehe es gerade an deinen Augen.
Ah, das ist wirklich mein Thema. Und wenn wir gleichzeitig die Zeitung aufschlagen und sehen, was gerade einfach so passiert, was Jugendliche und junge Menschen einfach auch in der Lage sind, an Gewalt anzuwenden gegen eigene bekannte Jugendliche, dann finde ich, sehen wir da doch sehr deutlich, was wir tun müssen, einfach auch präventiv tun müssen, gerade auch in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Und ich finde ganz klar, wenn junge Menschen nicht in ihrem sozialen Umfeld groß werden können, dann hat das Gründe. Und das sind keine Gründe, weil jemand nicht 1+1 rechnen kann, sondern das sind existenzielle Gründe, die in Richtung Kindeswohlgefährdung gehen. Und ich finde es unglaublich, dass da einfach dann Kürzungen vorgenommen werden, während gleichzeitig die Zahlen explodieren an Kindern und jungen Menschen, die Hilfe brauchen. Da ist ein Fehler im System für mich an der Stelle, wo gut hingeguckt werden muss. Aber wir haben ja eine Petition ins Leben gerufen dazu.
Das stimmt. Mal gucken, ob das jetzt am Ende das Ruder nochmal rumreißen kann.
Nee, aber das macht deutlich, dass wir schon auch daran interessiert sind, uns für unsere jungen Menschen einzusetzen und eben auch mitzuwirken an der Stelle und nicht nur unsere Kollegen und Kolleginnen bei uns in der Einrichtung motivieren wollen, mitzuwirken, sondern dass wir selber auch versuchen, Einfluss zu nehmen. Und das finde ich gut.
Das ist etwas in den letzten 10 Jahren, was sich wirklich verändert hat. Also ich habe seit einem Jahr, würde ich sagen, wirklich entwickelt sich bei mir das Gefühl, dass wir auch politisch nochmal uns anders aufstellen müssen. Unsere Arbeit habe ich nie so politisch empfunden, aber mittlerweile empfinde ich sie politisch, weil einfach so viel Unrecht passiert. Es werden Kürzungen vorgenommen auf Rücken der Kinder und Jugendlichen und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich laut sein müssen und uns stark machen müssen und aufmerksam machen müssen, weil es ist einfach so, wenn ich beispielsweise in meinem privaten Umfeld gucke, wenn man nicht in diesem Bereich tätig ist, bekommt man ja auch nicht unbedingt mit, wie die Thematik ist.
Das stimmt.
So. Und ich sehe es gerade auch irgendwie so mehr und mehr als meine Pflicht an, laut zu werden und darauf hinzuweisen, um Leute aufmerksam zu machen.
Gebe ich dir total recht, weil gerade die Thematik, in der wir arbeiten, das ist ja der Teil, wo eigentlich niemand gerne hinguckt, weil wir werden benötigt, weil bestimmte Teile im System nicht so funktionieren und die Kinder nicht so gut geschützt werden können, wie sie es eigentlich müssten. Und an der Stelle möchte keiner extra dolle rumwühlen. Und wir müssen uns laut machen an der einen oder anderen Stelle, sehe ich genau wie du. Zum einen für die jungen Menschen, die bei uns untergebracht sind, zum anderen finde ich aber schon auch für unseren Beruf und für unser Berufsfeld. Denn auch an der Stelle, wo Corona Thema war, waren wir somit die Letzten, die irgendwie in der ganzen Systemgeschichte einfach auch genannt wurden, beziehungsweise gar nicht genannt wurden, während wir einfach auch immer da waren für die jungen Menschen und nicht gesagt haben, wir gehen jetzt nach Hause, sondern schon auch weiter im Kontakt waren und einfach da die Hilfen auch aufrechterhalten haben und nicht nur wir bei uns in der Einrichtung, sondern die komplette stationäre Kinder- und Jugendhilfe.
Mhm. Grund dieses Podcasts ist ja eben auch für uns irgendwie einzustehen, auf die Kinder- und Jugendhilfe aufmerksam zu machen, aufzuklären, Ängste abzubauen und so weiter. Deswegen sitzen wir heute hier und wir hoffen, dass das auch ganz viele hören, die wir dann nachher auch für diesen Berufszweig noch begeistern können. Ich glaube trotzdem, dass irgendwie nach wie vor viele Sorgen vielleicht auch da sind. Was würdest du denn jemandem sagen wollen oder mitgeben wollen, der überlegt, also vielleicht ist demjenigen schon klar, Pädagogik ist mein Ding. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, in welche Richtung es geht. Warum ist denn die Kinder- und Jugendhilfe das Beste von allem?
Warum das so ist? Also es ist immer sehr, sehr abwechslungsreich. Wenn ich Bock habe, mich auch mit Krisen auseinanderzusetzen und Probleme zu lösen, bin ich, glaube ich, bei uns in der stationären Kinder- und Jugendhilfe genau richtig. Ich kann ganz viel von mir und den Dingen, die ich gerne tue, mit einbringen. Also ein Stück weit das, was ich auch im privaten Alltag gerne tue, kann ich einfach in mein Berufsleben mit reinbringen. Und was ich einfach über allem finde, das ist eine höchst sinnstiftende Arbeit an der ganzen Geschichte auch. Also ich gebe jungen Menschen, die vielleicht nicht das Glück gehabt haben, in einer Familie groß werden zu dürfen, wo alles relativ rund läuft, sondern ganz im Gegenteil, wo viele Probleme waren, einfach wirklich nochmal die Möglichkeit, auch eine faire Chance für ihr Leben zu bekommen und denen Hilfemöglichkeiten zu geben und Unterstützung zu geben, sie einfach im Alltag zu begleiten, eben eine ähnliche Chance zu bekommen wie Kinder, die eben, ich sag mal, in einem relativ normalen Umfeld groß werden durften.
Es birgt halt auch einfach total viel Potenzial für richtig schöne Geschichten.
Total.
Also ich sitze da ja manchmal auch, ich habe ja gar nicht so viel mit der pädagogischen Arbeit zu tun, aber man hört dann hier oder da irgendwie was von einem Werdegang und man hat direkt Pipi in den Augen, weil es einfach auch so schön ist. Also es ist echt herausfordernd, auch irgendwie das alles am Laufen zu halten, aktuell mit den politischen Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, aber man hört so schöne Geschichten oder kriegt dann irgendwie eine Nachricht, mein Sohn und so weiter. Da kommen wir in der nächsten Podcast-Folge nochmal drauf. Das treibt mir dann immer schon morgens um 7:30, wenn ich im Büro sitze, Pipi in die Augen. Also ich glaube, es lohnt sich total. Man kriegt so viel zurück.
Auf jeden Fall. Also ein Beispiel war auch Corona. Es waren irgendwie keine Kontaktverbote mehr, aber auf einmal steht da jemand vor der Bürotür und klopft an. Und dann war uns das auch egal. Dann war erstmal, lange nicht gesehen, eine Jugendliche, die einen tollen Weg einfach auch gemacht hat und plötzlich wieder vor dem Büro stand, mit der ich schon auch die ein oder andere Krise durch habe. Aber es sind dann einfach schöne Momente auch mitzukriegen, dass wirklich viele auch einen richtig für sich passenden Weg einschlagen.
Sehr schön.
Zusammenfassend, das beobachte ich bei mir, auch wenn es Krisen sind, wenn es Konflikte sind und ich Tage habe, wo ich denke, ich möchte nur noch in die Tischkante beißen.
Davon gibt's viele.
Gehe ich gerne zur Arbeit, wirklich. Und ich habe nicht dieses, ich glaube, es gibt sogar im Social Media einen Begriff dafür, ist es Monday Blues? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Menschen, die sonntagabends auf der Couch hängen und schon Panik haben, oh Gott, morgen geht's wieder arbeiten, ich habe keine Lust und jetzt ist mein ganzer Sonntag im Arsch. Das habe ich nicht.
Das habe ich auch nicht. Ich freue mich auf meinen Urlaub, aber ich freue mich auch nach dem Urlaub wieder arbeiten zu dürfen.
Ja, vor allem gibt es dann manchmal so brandheiße News in den Wohngruppen, dass man denkt, okay, erstmal eine Tasse Kaffee, wir machen Übergabe.
Und die dauert dann auch mal ein bisschen länger.
Ja, weil das ist tatsächlich auch so, was ich so in den letzten Jahren beobachtet habe. Das ist auch auf Ebene mit einem Team, man arbeitet viel, viel enger zusammen. In so einem Arbeitsbereich wie wir, als wenn man irgendwo im Büro sitzt. Also das bemerke ich echt extrem, wenn ich jetzt so bei Freundinnen von mir gucke, die dann im Büro arbeiten, die dann nicht so einen engen Kontakt haben und bei uns ja wahrscheinlich, weil man auch so viele Krisen gemeinsam erlebt, hat man eine ganz andere Bindung auch nochmal auf der Ebene.
Wir sind eigentlich keine Einzelkämpfer, oder? Ich kann das eigentlich wegnehmen. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind alles Teamplayer, sonst würde es nicht funktionieren.
Es ist auf jeden Fall eine sehr emotionale Arbeit, aber halt eben auch sehr, sehr positiv emotional.
Ja, absolut.
Ja. Ja, mit der Folge wären wir eigentlich schon am Ende oder auch nicht eigentlich nicht, sondern wir sind, glaube ich, am Ende, haben das Wichtigste erstmal gesagt. Bestimmt herrschen noch ganz viele Fragen, aber die können wir ja auch immer noch klären, zum Beispiel an podcast@backhaus.de. Da dürft ihr gerne eine E-Mail schicken und eure Fragen stellen. Mich würde auch nochmal interessieren, was wünscht ihr euch von eurem Arbeitgeber? Also wie sieht ein angenehmes Kennenlernen und Praktikum aus? Kommt ihr lieber zu so einem Afterwork-Event, was wir ja auch regelmäßig gerne veranstalten, einfach mal quatschen oder schreibt ihr dann doch lieber die klassische Bewerbung? Wäre es euch recht, wir würden WhatsApp als Kontaktkanal anbieten oder ruft ja auch gerne irgendwo an. Ich habe ja immer den Eindruck, dass es nicht mehr so gerne gemacht wird. Also da würde ich mich total über Feedback freuen. Was wir ja auch machen, ist an die Schulen fahren und so weiter.
Genau.
Ja, da gerne nochmal Feedback an die angegebene E-Mail-Adresse, auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ja, danke Eva, dass du heute hier warst und auf die Schnelle hier einmal versucht hast, alles Wichtige zu sagen.
Es gibt noch so viel zu sagen. Meldet euch gerne, bewerbt euch und ihr könnt ganz viel erfahren.
Genau,
ja.
Und dann der angesprochene Kaffee und man quatscht dann mal in Ruhe.
Genau.
Alles klar. Danke Bettina.
Danke Linda, danke Eva.
Okay, ciao.
Danke, dass ich kommen durfte.
Bitte, bitte, ciao.
Ciao.